Amen. Ja, Herr Jesus, hab den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Ich habe bei mir selber gemerkt, dass das Empfinden für Ansehen der Person in meinem Herzen manchmal gar nicht da ist. Wir merken oft gar nicht, wie es in unseren Herzen hineinkommt und wie es wächst. Wir realisieren es nicht einmal, wenn zum Beispiel ein Bruder aufsteht und nach vorne läuft, um mitzuteilen, und in meinem Herzen ist schon der schon wieder. Dann, und ich merke gar nicht, dass es Ansehen der Person ist. Und realisiere es gar nicht. Oder wenn ich in der Versammlung bin und bevorzuge, Gemeinschaft zu haben, nur mit bestimmten Geschwistern. Ein Bruder, wenn ich den schon von weit weg sehe, am besten sitze ich woanders hin. Es gibt viele Aspekte von Ansehen der Person. Auch in der Ehe. In der Ehe, meine Frau kann eine Sache machen und weil sie schon öfter gemacht hat, dann reagiere ich ziemlich schnell schroff. Aber wenn ein anderer das macht, habe ich Verständnis für ihn. Ist nicht so schlimm. Aber wehe, meine Frau macht das. Schon kocht das Blut hoch. Und der Vulkan ist am Platzen. Das sind alles Dinge, die Ansehen der Person sind. Und unser Problem ist, zum einen, wir merken es nicht, dass es in unseren Herzen entsteht. Und aber viel schlimmer ist, wir halten es nicht für schlimm. Wir denken, das ist nicht so schlimm, wenn sowas da ist. Aber wir haben gerade gelesen, Jakobus in diesem ganzen Abschnitt betont, dass es was Schlimmes ist. Er sagt, es ist Sünde. Jakobus sieht das Ansehen der Person als eine Sünde an und sagt, verbinde den Glauben an unseren Herrn nicht mit Ansehen der Person. Das ist eine ernste Sache. Warum? Weil es sehr gefährlich ist. Viele Dinge, die der Feind benutzt, um die Gemeinde zu zerstören, von außen, die wird der Herr sogar benutzen, um die Gemeinde noch mehr zu segnen und wachsen zu lassen. Aber wenn in der Gemeinde Ansehen der Person hineinkommt und wächst, und es gibt dann irgendwann Parteiungen, das zerstört das Werk des Herrn. Deshalb betont Jakobus in diesem Abschnitt, wie wichtig es ist, darauf zu achten. Und der Herr möchte auch, dass unser Empfinden dafür geschärft wird. Es fängt immer erst mit dem Herzen an und dann geht es in den Gedanken hoch. Und ich schiebe die Person in eine gewisse Schublade. Meistens bleibt es dabei nicht. Es geht eine Stufe weiter und dann werde ich anfangen, über diesen Menschen zu reden. Leider nicht in einer wohlwollenden Weise, sondern eher in einer verurteilenden Weise. Ich mache mich zu einem Richter, wie Jakobus sagt, über diese Person. Und verbreite dann diesen Sauerteig. Und je mehr mir zustimmen, desto mehr bin ich bekräftigt. Und irgendwann weiß es sogar die ganze Gemeinde. Und das heißt, dass dieses Ansehen der Person wie ein Sauerteig ist, der im Herzen wächst, dann in meine Gedanken hineingeht, dann durch mein Sprechen zum Ausdruck kommt und am Ende in meinem Handeln dass ich diesem aus dem Weg gehe oder froh bin, wenn ich gar nicht mehr sehe. Und meistens fängt sowas mit kleinen Dingen an. Wenn ein neuer Bruder ins Brüderhaus kommt, ich bin jetzt nicht im Brüderhaus, aber ich nehme mal das Beispiel, und dann fällt dir auf, so nach ein paar Monaten, dass er nach dem Duschen das Bad nicht lüftet. Du gehst rein, das ist wie eine Sauna. Und dann erinnerst du ihn daran, kannst du bitte das Bad lüften, wenn du geduscht hast. Und er macht es, aber nach 3 Wochen hat er es vergessen. Und du gehst wieder rein und schon wieder ist es nicht gelüftet. Und dann sagst du, komm, ich kann es verstehen, ich sag's ihm nochmal. Und gehst zu ihm hin und sagst ihm, bitte dran denken, lüften. Aber nach 4 Wochen hat er es wieder vergessen. Und jetzt fängt es an, im Herzen etwas zu wachsen. Und du merkst dann, der macht nicht nur das falsch. Er hat schon viele andere Sachen falsch gemacht. Auf einmal hast du Augen für seine Fehler. Und du lauerst sogar auch darauf. Wo macht er denn noch was falsch? Wisst ihr, wer das auch gemacht hat? Die Pharisäer. Die haben auf den Herrn gelauert und gewartet. In der Schrift denkst du, ihre ganze Job, den ganzen Tag haben sie nichts anderes zu tun, als auf den Herrn zu lauern. Wenn man das mal anschaut, wie oft es heißt, und sie lauerten auf den Herrn und warteten, ob sie irgendein falsches Wort aus seinem Mund greifen können oder dass er irgendwas falsch macht, damit sie ihn anklagen können. Das war ihre ganze Beschäftigung. Wenn du in so einer Beschäftigung bist, dann fängt das Problem erst richtig an. Weil was machst du? Dann fängst du an, du gehst zu einem Bruder im Brüderhaus und sagst, hey, ich habe ihn schon 1000 Mal darauf hingewiesen und er reagiert darauf nicht. Und dabei hat er schon noch viele andere Sachen falsch gemacht. Das heißt, du fängst an wie Jakobus 4, diese Verse zeige ich euch mal. Dann fängst du an, über diesen Bruder zu reden. Leider nicht in einer positiven Weise, sondern Jakobus 4 warnt davor. Er sagt, Vers 11, redet nicht gegeneinander, Brüder. Wer gegen einen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Richtest du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Unser Selbst liebt es, Richter zu spielen. Das ist ein großes Problem von unserem Selbst. Wenn du im Fleisch bist und dir kommt dieses Richten hoch, dann wisse, das ist dein Selbst. Es muss sofort vom Thron runter, sonst hast du ein großes Problem. Und der Herr und Jakobus sagt, einer ist Gesetzgeber und Richter. Einer, der zu erretten und zu verderben vermag. Wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Schon eine sehr klare Warnung von dem Herrn hier. Weil wenn du die Sache mit deinem Bruder nicht bereinigst, was passiert ist, dass du nicht mal mehr mit ihm beten kannst. Die Gemeinschaft wird verhindert. Und die Bibel sagt, sogar für dich, die Konsequenz ist, du wirst unfruchtbar. Geistlich unfruchtbar. Es gibt ein Beispiel beim David, als er die Bundeslade nach Jerusalem bringt. Da tanzt er voller Freude vor der Bundeslade. Und ihm ist es völlig egal, ob er König ist oder nicht. Er will seine tiefe Freude über den Herrn zum Ausdruck bringen. Und hat nicht vor, irgendetwas vor den Menschen darzustellen. Und seine Frau Michal sieht ihn aus dem Fenster. Und was hat sie gemacht? Sie hat ihn in ihrem Herzen verachtet. Und die Konsequenz war für sie, sie blieb ihr Leben lang unfruchtbar. Keine Kinder bekommen. Das heißt, dieses Verderben, was, wenn es im Herzen zunimmt, das Verurteilen, das macht dein geistiges Leben auch unfruchtbar. Und wir brauchen dann nicht zu denken, dass das Problem gelöst ist, wenn der Bruder auszieht. Dann ist, denke nicht, dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. kommt der Nächste. Da bringt der Herr einen, der ist noch schlimmer für dich. Mein Fleisch, mein Gebein. Dann hast du wirklich ein Problem. Du hast ein Problem mit dem Herrn. Denn du bist die Prüfung durchgefallen. Und der Herr warnt in diesem Punkt davor. Er sagt einmal, wehe dem Menschen, der einem dieser geringsten Anstoß bereitet. Besser ein Mühlstein um den Hals und ins Meer geworfen werden. Das ist ein hartes Wort. Ein Mühlstein um den Hals und ins Meer, als einem dieser geringsten Anstoß zu bereiten. Das zeigt, wie kritisch es ist, wenn wir dieses Verderben, dieses Verurteilen in unseren Herzen wachsen lassen. Und ich sage euch, das Schlimmere noch ist, es kostet dieses Reich. Es kann dich den Eingang in das Reich kosten. Ihr müsst mal so vorstellen, diese kleinen Dinge fangen so klein an und die Auswirkung ist ziemlich groß. Ziemlich großer Verlust. Nur wegen ein paar kleinen Dingen. Nur weil deine Frau jedes Mal in der Küche etwas hinlegt, wo es dir nicht gefällt. Und du kannst keinen Frieden mit ihr machen. Es sind so viele kleine Dinge. Ihr müsst euch fragen, lohnt es sich, das Reich zu verlieren? Deswegen. Muss man ernsthaft mal überlegen, was für ein Preis es ist. Wisst ihr, es gibt noch eine Stelle in der Schrift, da bringt der Herr ein Beispiel. Das ist Matthäus 18. Die Stelle möchte ich euch mal aufschlagen. Matthäus 18, ab Vers 23. Da heißt es, das geht da um einen König, der mit seinen Sklaven Abrechnung halten wollte. Ja? Und als er anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der hatte 10.000 Talente Schulden. Also 10.000 Talente, das ist eine Menge von Geld, die kann man heute gar nicht abwiegen. Das ist irgendwo in wahrscheinlich eine Billion oder sowas, ja, wenn man es umrechnet. Das ist eine Summe, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Und dieser Mann wird dann vor den König gebracht und er soll zahlen. Zahltag. Aber was sagt er? Er sagt, habe Geduld mit mir, ich werde dir alles bezahlen. Ich frage mich immer, wann will er das machen, aber er sagt, ich werde dir alles bezahlen. Und der Herr jenes Sklaven sagt, nee, du musst ins Gefängnis und verkauft seine Frau und Kinder. Und dann fängt er an und fleht vor dem König. Er fällt auf die Knie und bittet um Erbarmen. Und der König, sein Herz wird weich. Ich hätte gedacht, der König wird sagen, okay, ich gebe dir noch 3 Jahre Zeit oder sowas. Er erlässt ihm die ganze Schuld. Muss man sich mal vorstellen. Er erlässt ihm die ganze Schuld. Komplett alles. Keinen einzigen Cent muss er zurückzahlen. Nichts. Und dieser Sklave geht dann raus. Also eigentlich müsste er wahrscheinlich jetzt schweben vor Freude, ne? Weil er dieses Schuldenlast weg ist. Und kommt dann raus und findet einen Mitsklaven. Und der schuldet ihm wie viel? Muss man kurz schauen. Der schuldet ihm einen Bruchteil davon. Ne? 100 Denare. Ne? 100 Denare. Das ist wie Vergleich ein Berg Schulden gegen ein Sandkorn. So in etwa. Und der packt dann den am Kragen. Könnt ihr euch vorstellen, der packt ihn am Kragen. Gerade die Schuldenlast erlassen, der packt ihn am Kragen und sagt, zahle, was du schuldig bist. Und dann, dieser Knecht, der fällt auch auf die Knie. Macht dasselbe, was er gerade eben selber gemacht hat und sagt, bitte, gib mir Zeit, ich zahle dir zurück. Nein. Zu groß die Schuld. Ins Gefängnis. Ich habe jemanden kennengelernt. Er sagte, seine Ehe ist nicht mehr heilbar. Die Schuld seiner Frau ist zu groß. Kann nicht mehr vergeben. Zu viel Wunden im Herzen geht nicht. Habe ich gedacht. Wenn du wüsstest, was der Herr dir vergeben hat, wenn deinen Berg an Schulden kennen würdest, hättest du diese kleine Schuld mit Sicherheit einfacher vergeben. Und so ist es hier mit diesem Knecht. Was macht er? Die anderen Knechte hören natürlich, ne, dass er so reagiert hat, bringen ihn zurück und beschweren sich vor dem König, sagen, weißt du, was der gemacht hat? Die waren ja verblüfft. Ne? Die waren ja erschrocken. Und dann ruft der König, er sagt, komm mal bitte zurück hier. Was hast du denn gemacht? Und sagt, du böser, wie nennt er ihn? Er sagt, du böser Knecht. Ne? Du böser Sklave, Vers 32. Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Hättest du nicht auch du dich über deinen Mitsklaven erbarmen sollen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und dann musste dem Folterknecht übergeben werden, bis er alles bezahlt hat. Und dann sagt der Herr als Warnung, so wird auch mein Vater im Himmel euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt an jeder seinem Bruder. Das ist eine ganz ernsthafte Warnung. Wenn es um das Reich geht, dürfen wir diese Dinge, die zwischen Brüdern sind, die zwischen uns sind, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es kann dich das Reich kosten. Wenn ich vor dem Richterstuhl Christi erscheine und ich bringe gegen Rainer meine Liste vor und sage, Herr, wegen Rainer, diese Sachen hat er gemacht, konnte ich nicht überwinden, er hat mir das angetan, dann wird der Herr sagen, Moment, hol mal deine Liste raus. Und ich sage euch, meine Liste, das ist eine Tapete. Das ist keine Liste. Der Herr wird eine Tapete rausholen. Und die wird wahrscheinlich Kilometer rausrollen. Weil er sagt, mit dem Gericht, was du gerichtet hast, wird auch du gerichtet werden. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir gemessen werden. Lass uns mal diese Stelle auch lesen. Das ist in Lukas 6, 36 bis 38. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr gewiss nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, so werdet ihr gewiss nicht verurteilt werden. Lasst frei, so werdet ihr freigelassen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles, gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Und auf der einen Seite ist es eine große Warnung für uns. Auf der anderen Seite, wenn wir diese Verse lesen, Jakobus 2 vorhin, ist es auch eine gewaltige, wie soll ich sagen, eine gewaltige Chance für uns. Das ist eine sehr große Ermutigung auf der anderen Seite. Denn was haben wir vorhin gelesen? Vorhin haben wir gelesen, Jakobus 2, Vers 13, denn das Gericht ist unbarmherzig gegen den, der keine Barmherzigkeit gezeigt hat. Und dann, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Der Satz, den sollt ihr euch einprägen. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das heißt, wenn es um den Eingang in das Reich geht, hast du, weil du die kleinen Dinge vergeben hast und Barmherzigkeit geübt hast, die große Chance, dass der Herr deine große Liste gar nicht hervorholt. Der Herr wird zuallererst drauf schauen, wenn es um die Schuld und Sünde geht, wird er zuerst schauen, wie hast du Barmherzigkeit geübt. Darauf wird der Herr zuerst schauen. Und es ist wie wenn du in der Schule hast du vielleicht in Sport eine 5 und in Kunst eine 4 und in allen Nebenfächern bist du grottenschlecht, aber Hauptfach Barmherzigkeit hast du eine 1. Du kommst durch. Der Herr wird dich durchkommen lassen. Das ist wirklich etwas Großes. Wir sollten es auf der einen Seite darauf achten, dass es in unseren Herzen keine Bitterkeit wächst, kein Verurteilen, kein Richten. Auf der anderen Seite sehen, es ist eine Gelegenheit, Barmherzigkeit zu üben. Wenn jemand an dir was macht, jetzt kannst du deine Barmherzigkeit üben. Eine gute Gelegenheit. David hat mal gesagt, wer ist noch übrig vom Hause Sauls, dass ich an einem von ihnen Barmherzigkeit übe? Er hat gefragt, da hat man ihn den Mephibosheth, der Sohn von Jonathan war das, glaube ich, ne? Gebracht. Bringt ihn mir her. Und er hat an ihm seine Barmherzigkeit erwiesen. Und deshalb, ich sage euch, die Fehler der Geschwister sind für euch Gelegenheit, Barmherzigkeit zu üben. Nicht die Gelegenheit zu richten. Wir sind nicht die Richter. Der Herr warnt mehrfach davon in der Schrift. Auch in Römer 14 sagt Paulus, wer bist du, dass du den Sklaven eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Deshalb sollen wir darauf sehr Acht haben. Ich hoffe, dass der Herr uns das neu aufs Herz legt. Auch vor dem Herrn zu prüfen, Herr, wo ist in meinem Herzen Ansehen der Person entstanden? Wo ist etwas gewachsen? Wo ist eine bittere Wurzel drin? Ich will sie von dir behandeln lassen. Diese bittere Wurzel soll nicht mir den Eingang in das Reich rauben und auch nicht in der Gemeinde Schaden verursachen. Das müssen wir sehen, dass der Herr uns das noch mehr zeigt. Und auf der anderen Seite zu sehen, wenn Fehler passieren, Herr, jetzt ist meine Gelegenheit, Barmherzigkeit zu üben. Möge der Herr das neu uns zeigen, für den Aufbau seines Reiches. Amen.